Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter AD gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Ich erhalte regelmäßig Fragen aus der Community. Häufig sind das Fragen zum Troubleshooting oder zum Thema Führung in Projekten, aber auch Fragen rund um Soft Skills oder konkreten Problemen, die einfach gerade da sind. Und der Mentoring Call ist eine Möglichkeit, diese Fragen an einen erfahrenen Mentor zu stellen und eben sich dort an entsprechende Ideen oder auch mögliche Lösungen wieder abzuholen. Im Mentoring ist das Ganze natürlich ein zentrales Element, also sprich das, wo ich auch letzte Woche in der Episode 134 im Gespräch mit dem Christoph Wetter tiefer drauf eingegangen ist, also das länger laufende Mentoring ist der Mentoring Call das zentrale Element, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, diesen Mentoring Call eigenständig zu führen und wie so ein Gespräch aussieht, zeige ich dir live in der heutigen Episode. Ich habe einen Hörer aus der Community im Gespräch und er war einverstanden, dass wir das aufzeichnen und hier online stellen und so kannst du natürlich sehr, zum einen inhaltlich sehr viel mitnehmen, aber selber auch ein Gefühl dafür entwickeln, wie so ein Mentoring Call dir weiterhelfen kann, eine neue Sicht oder eine Lösung für dein konkretes Problem zu erhalten. So wirst du in der Episode erfahren, wie man sich am besten Soft Skills aneignen kann und wie man mit der Wissensflut umgeht. Ja, so darf ich heute einen ganz besonderen Menschen im Podcast begrüßen. Er ist hier Hörer vom Zukunftsarchitekten-Podcast und ich habe ihn persönlich kennengelernt auf dem Systems Camp Berlin 2017 und wir haben uns sehr, sehr gut und sehr intensiv unterhalten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und er arbeitet als Entwicklungsingenieur und hat eine Hörerfrage mitgebracht und das war so der Anstoß, der sagt, weißt du was, wir machen mal hier eine Episode wie ein Mentoring Call, den ich ja sonst so auch so mache in meinem geschäftlichen Leben und freue mich hier begrüßen zu dürfen im Podcast den Thomas Fuchs. Hallo Thomas.
Hallo Mike, freut mich hier sein zu dürfen.
Sehr gerne. Du hattest Fragen und du hast mir eine längere Mail geschickt und wir haben geguckt, welche Fragen von dieser Mail werden gerade hier im Zukunftsarchitekten interessant, gerade weil ich glaube, diese Fragen, damit bist du nicht der Einzige hier in der Hörer-Community und ich dachte, weißt du was, wir machen das im lockeren Dialog und würde sagen, schieß einfach mal los, was für Fragen hast du auf dem Herzen, wo kann ich dir helfen?
Ja, gerne. Ja, ich habe ja deinen Podcast kennengelernt und ja, dadurch ein neues Medium wiederum, wo man sehr viel Sachen lernen kann. Und jetzt einfach mal die allgemeine Frage, die Wissensflut, die man heutzutage hat. Man hat Podcasts, Bücher, Blogs, das Internet. Also man kann sich ja mit Wissen den ganzen Tag beschäftigen, sage ich mal. Und da möchte ich dich mal fragen, wie strukturierst du das für dich? Wie sondierst du? Ja, wie aber gehst du da vor?
Also, ich meine, ich nehme wahnsinnig viel Wissen auf. Es gibt so bei mir von meiner Struktur her zwei wesentliche Medien, die ich nutze. Das eine ist, dass ich selber gerne wahnsinnig viel Podcast höre. Es ist der Kanal, wo ich am meisten Wissen drüber aufnehmen kann. Es ist unter Umständen bei anderen Menschen andere Kanäle. Es gibt Leute, die können wahnsinnig gut Video, also YouTube zum Beispiel nutzen oder Blogs lesen. Da bin ich jetzt eher so irgendwie bis heute nicht so richtig derjenige, der das nutzt. Aber bei Podcasts ist es schon wirklich massiv viel. Also ich kann mal gerade gucken live bei mir in meinem iPhone. Ich glaube, ich habe aktuell 36 Podcasts abonniert. Und dann habe ich nochmal weitere 10, die ich zwar abonniert habe, aber nicht mehr auf aktiv schalte, also dass ich nicht vergesse. Und da kommt schon eine ganze Menge Inhalt rein. Bei dem Podcast ist es so, dass ich primär so drei Situationen habe, wo ich Podcast höre. Das ist beim Autofahren oder im ICE oder im Flieger und das beim Joggen. Das sind so die typischen Situationen, wo ich halt auch regelmäßig höre, weil ich bin unterwegs im Auto oder ich gucke, dass ich alle zwei Tage in den Turnschuh komme und eine Runde hier am Rhein jogge. Was ich mir da auswähle, ist manchmal abhängig vom Interessenskontext. Ja, es gibt gute fachthematische Podcasts, die ich mir reinziehe, zum Beispiel, ich weiß nicht, wer du kennst, die Freak Show.
Nee, kenne ich nicht.
Freak Show ist eine, also vom Tim Pritlove, ein Urgestein der Podcaster-Szene. Das ist ziemlich nerdig. Also die sprechen auch 3,5, 4 Stunden lang über Web IT-Technologien, alles Mögliche, das ist schon extrem nerdig. Das ist auch, wie gesagt, eine Episode, ist fast 4 Stunden in der Regel. Da bin ich ganz froh, dass ich die Pause-Taste habe. In solche Podcasts skippe ich rein, wenn ich gerade Bock habe auf das Thema. Also wenn es mich jetzt gerade irgendwie reizt, da irgendwas zu hören, egal jetzt, ob das nur 30 Minuten wären oder ich sag mal 5-mal eine halbe Stunde oder so. Das heißt, ich wähle mir im Grunde meistens so ein bisschen auch auf Gemütslage aus, was mich gerade interessiert. Dabei gibt es Schwerpunkte. Also es gibt Podcasts, die ich sehr lange, sehr häufig gehört habe, wo ich heute sehr selektiv höre. Und es gibt manchmal neue Podcasts, die ich irgendwie finde, wo ich dann plötzlich erstmal am Stück so 10 Episoden weghöre. Ich weiß nicht, ob ich da eine Regel habe, aber bei mir ist, ich höre da meistens ziemlich auf meinen Bauch. Was anders ist das bei mir, der zweite Kanal, den ich nutze, sind Bücher. Ich lese wahnsinnig viel Bücher und die selektiere ich sehr bewusst. Also ich versuche so 2 Bücher pro Monat zu lesen. Und da mache ich mir vorher schon Gedanken, ist das jetzt ein Thema, was mich interessiert und aber auch gleich voranbringt. Also beim Podcasten ist es mehr so, oder beim Podcast hören ist es mehr so, dass es Sachen sind, wo ich manchmal auch einfach nur so aus Laune raus rein höre und dran hängen bleibe. Meistens ist der Inhalt wirklich gut, während ich bei Büchern extrem selektiv bin.
Ja, bei dem Podcast, das ist bei mir auch bisschen beiläufiger, sag ich mal. Ich habe einen Hund, da gehe ich halt Gassi und da ist das eine super Sache. Aber da habe ich das Problem, da kommen teilweise so gute Podcast-Folgen von einem Herrn Pfingsten um die Ecke. Dankeschön. Da muss man sich teilweise die Sachen aufschreiben und das ist dann ein bisschen schwieriger. Dann muss man die halt normal hören, aber das ist auch eine tolle Sache.
Das ist ein Stück weit ein Dilemma, was ich selber als Hörer kenne. Ich muss ehrlich gestehen, bis heute beim Zukunftsarchitekten bin ich, was die Shownotes angeht, echt noch nicht wirklich auf einem professionellen Level. Ich versuche da momentan viel zu machen in Richtung automatische Transkription. Also gerade wenn ihr die letzten Episoden mal reinschaut auf der Webseite, da seht ihr unten drunter so eine Autotranskriptionsgeschichte. Da versuche ich viel mit Technologie gerade zu ermöglichen, weil das jetzt alles nochmal zu Vershownoten in völliger epischer Breite, wie es beispielsweise Bernd Gerob macht, das ist einfach bei mir aufgrund meiner persönlichen Situation als Vater von 3 Kindern und Unternehmer dann irgendwann an Limits gebunden. Aber ich bin bei dir, das ist ein Thema und das ist auch immer der Antrieb, warum ich dann angefangen habe, Fachbücher zu schreiben. Also das war dann immer so der Impuls aus der Community. Kannst du das mal irgendwie in so ein kondensiertes Format bringen,
ja. Ja, bei dir waren das für mich so besondere Podcast-Folgen, waren die, wo du die Schnittstellen beschrieben hast. Das war für mich echt ein Augenöffner und ja, das musste ich mir echt runterschreiben und habe mir das auch gut notiert und versucht das jetzt auch in meine Arbeit einzubringen.
Cool. Das ist etwas, was ich zum Beispiel auch mache, wenn ich gute Podcasts höre, wo ich sage, oh, das ist ein Thema, was mich interessiert. Ich glaube, da hast du einen Schritt gemacht, den ich auch selber bei mir für wichtig halte, eben versuchen, sich nochmal mit dem Thema zu beschäftigen und es auch anzuwenden. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, Bücher, da bin ich auch bei dir, da habe ich auch viele in meinem Regal. Ich kann nicht so schnell lesen, wie ich neue Bücher, interessante Bücher finde. Also das ist bei mir echtes Problem. Also ja, ich tue mir da schwer, wohl auch zu sondieren oder ja, zu fokussieren, was ich alles so möchte. Ja, wie ist das vielleicht bei dir? So, hast du nicht auch so Probleme vielleicht?
Ja. Ich habe mit der Zeit im Grunde 2 so Tricks entwickelt bei mir. Das eine ist, ich habe mir ein Buch gekauft das ist jetzt bald 8 oder 9 Jahre her. Schneller lesen heißt das. Oder heißt das schneller lesen? Müsste ich gleich mal recherchieren. Packe ich auf jeden Fall hier für euch Hörer in die Shownotes. Das ist ein Buch, was andockt im Grunde an die Situation, wir haben als Schüler ja irgendwann mal lesen und schreiben gelernt. Das heißt, wir haben gelernt von dem einzelnen Buchstaben auf ein Wort zu kommen. Und wir haben gelernt, von dem einzelnen Wort auf einen Satz zu kommen. Und dann haben wir gelernt, dass es noch die Möglichkeit gibt, Sätze dann aneinander zu reihen. Und dann war die Schule zu Ende und wir sind dann irgendwie ins Berufsleben gestartet. Und damit hörte eigentlich unsere Leseausbildung auf. Und wie gesagt, ich bin dann über ein Buch gestolpert. Ich muss es nochmal raussuchen, ich habe jetzt den Namen nicht ganz genau im Kopf. Wie gesagt, da ging es um das Thema schneller lesen. Und dieser Autor hat mir die Augen geöffnet dahingehend, dass er sagte, unser Gehirn, also sprich der Apparat, Auge, Gehirn, der eben halt visuelle Informationen aufnimmt, was ja nichts anderes ist als ein Buch lesen, ist in der Lage bis zu, lass mich lügen, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, 1000 Wörter pro Minute oder sogar noch mehr zu verarbeiten. Wir haben aber im Grunde gelernt, damals in der Grundschule, so mit dem Finger den Linien lang zu gehen. Weißt du, so mit dem Finger, so, das ist das Gespräch mit dem Thomas. Wir unterhalten uns über Bücher lesen. Ja, und so lesen wir heute meistens alle noch. Das heißt, wir lesen extrem langsam. Das Problem, was dabei passiert, ist, dass unsere Augen anfangen zu springen, weil unser Gehirn ist gelangweilt. Das kann viel mehr, hat viel mehr Durchsatzkapazität als das, was wir aufgrund unserer Lesetechnik dem Gehirn überhaupt zur Verfügung stellen. Deswegen passieren so die üblichen Sachen, dass man irgendwann abschweift, ja, oder dass man irgendwie, ich sag mal, den Satz nicht wiederfindet oder sowas, weil eigentlich ist das Auge schon weitergesprungen. Und dieses Buch handelt ausschließlich darum, dass du eine neue Führungstechnik deiner Augen lernst. Das bedeutet, du nimmst nicht mehr den einzelnen Satz wahr, du nimmst die ganze Zeile oder im Grunde schon mehrere Zeilen gleichzeitig wahr. Und damit erhöhst du einfach die Input-Kapazität der Augen und versorgst quasi das Gehirn mit gleichzeitig mehr Input und damit, ne, wird es nicht gelangweilt. Dieses Buch war für mich ein Augenöffner. Also dieses Buch hat mich sowohl weitergebracht, was das Thema Lesen von spannenden Büchern angeht. Es hat mich aber damals als Systemingenieur und Troubleshooter weitergebracht auch, ich musste ja wahnsinnig viele Dokumente lesen. Ja, da kriegst du da irgendwie so Spezifikationen am Tisch oder irgendwelche Meeting Minutes und irgendwelche PowerPoints und ich weiß nicht was alles. Und ich hatte ja eigentlich keine Zeit und ich musste diese Informationen schnell aufnehmen und das hat mir da an der Stelle wirklich weitergeholfen, extrem schnell zu lesen. Ich habe den Effekt manchmal, dass meine Frau mir irgendwie einen kurzen Text unter der Nase hält auf ihrem iPhone und sagt, du hast ja das schon gelesen? Und dann gucke ich drauf und sage, ja, habe ich schon gelesen. Sie sagt so, das kannst du so schnell nicht aufnehmen. Ich so, ja doch, es geht. Ja, es ist eine Übungssache. Also das ist ein Tipp, den ich dir geben würde, dieses Buch schnell lesen. Wie gesagt, ich gucke es nochmal genau raus in den Shownotes. Aber ich habe noch einen anderen Trick entwickelt beim Bücherlesen. Wenn ich es nicht schaffe, ernsthaft das erste Drittel dieses Buches halbwegs vernünftig zu überstehen, schmeiße ich das Buch weg.
Aha.
Ganz einfach. Konsequent. Ja, weil dann quäle ich mich noch zwei Drittel mit diesem Buch rum und die Frage, die sich für mich dann stellt, ist der Gehalt, der möglicherweise in diesem Buch steckt, wirklich so wertvoll, dass ich noch versuche, mich zwei Drittel des Buches da irgendwie durchzuquälen, um dann möglicherweise am Ende die Erkenntnis zu haben, vielleicht doch kein Gehalt drin gewesen zu sein. Ne? Also da bin ich wirklich extrem konsequent. Ich weiß, ich habe vor 2 Jahren einen ganz extremen Fall gehabt, ein super interessantes Buch, wo ich dachte, das muss wirklich, wirklich, wirklich spannend sein und die Art und Weise, wie dieser Autor dieses Buch geschrieben hat und den Inhalt aufstrukturiert hat oder das Lektorat, das er gemacht hat oder der Verlag, ich weiß nicht, wer dann am Ende dafür, für dieses Verbrechen da zuständig war, hat dazu geführt, dass ich ich glaube sogar noch vor dem Drittel des Buches bin ich rausgefallen, das Buch habe ich dann einfach an der Seite gelegt, habe gesagt, das lese ich nicht weiter. Also da kannst du extrem schneller werden, dass du dann selektierst, dass du sagst, wenn es nicht gut geschrieben ist, wenn es mir inhaltlich nichts bringt oder die Art und Weise, wie es geschrieben ist, nicht zu mir passt, weg damit, lese ich nicht.
Ja, diese Buchempfehlung, das schneller lesen, besser verstehen, heißt das, glaube ich. Mhm. Das liegt auch sogar schon bei mir hier rum.
Ja.
Das ist noch nicht gelesen worden. Ich bin da, muss meinem Namen wohl alle Ehre machen, der ungläubige Thomas. Ich kann es mir schwer vorstellen bei sehr inhaltsvollen Fachbüchern, die ich teilweise lese, weil ich lese ja dann teilweise Sätze zweimal oder so.
Ja.
Ja. Da bin ich ein bisschen skeptisch, muss ich gestehen, aber
ja,
nichtsdestotrotz.
Ich war da auch super skeptisch. Ich glaube, ich habe das 2010 oder 2011 auf einer Konferenz, habe ich in so einem Mini-Workshop, so eine Art halber Vortrag war das von dem Autor, gesessen. Und der hat in seinem Vortrag 2 kleine Übungen gemacht mit uns. Und da ging es genau drum, ne, Augenführung. Und dann sitzt du da, ne, als, ich sag mal, doch eher ingenieurlastige kulturelle Gestalt im Leben. Ja, und bist du erstmal so, ja, was will der mir denn da jetzt erzählen? Und ich habe die Übung einfach gemacht und das war schon gigantisch. Diese beiden Übungen haben schon auf den Schlag dafür gesorgt, dass ich grundsätzlich verstanden habe, dass ich schneller lesen kann. Gut, dann habe ich mir das Buch natürlich gekauft und diese ganzen Sachen da alle umgesetzt und es hat wirklich bei mir drastisch für einen Hub gesorgt. Also ich, wie gesagt, es ist absolut spannend. Und er sagt es halt, es ist halt das Problem, ne? Dass wir an der Stelle eben halt in unserer schulischen Ausbildung irgendwann an dem Punkt hängen bleiben, dass wir Aufsätze schreiben können. Ja, aber ja, beim Lesen bleibt es dann halt, ne? Wort an Wort und Satz an Satz und damit hören wir auf.
Okay, dann wird das Buch jetzt priorisiert.
Ja,
genau. Und sonst, wie bearbeitest du ein Buch? Zum Beispiel, wenn ich was lese, ich bin da mit meinem Textmarker drin, notiere mir die wichtigsten Sachen und ja, bin am Ende dann auch mir das, die Infos am Digitalisieren, so die wichtigsten Sachen. Mhm. Ich betreibe da schon Aufwand, aber ich denke halt, dann kann ich mir das relativ schnell einen guten Überblick zum Buch finden. Mhm. Und ja, ich denke, das ist eine tolle Sache. Ich weiß nicht, was machst du so?
Also ich zerlege ein Buch regelrecht wie so ein Arbeitsding. In der Zeit, wo ich noch analoge, also ne, auf toten Bäumen basierende Bücher gelesen habe, habe ich wirklich viel mit Post-its. Es gibt ja diese Mini-Post-its, die man oben so reinkleben kann.
Ja.
Das heißt nicht, dass ich das jemals wieder aufklappe. Ne? Aber ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem in meiner Bibliothek hier, ich habe mir so eine Bibliothek eingerichtet mit Büchern, einzelne Finger gekriegt, wo ich 2002 Post-its reingeklebt habe. Die habe ich jetzt 2017 wieder aufgeklappt. Und dann, oh, stimmt, da war was Interessantes drin. Allein nur dieses, ich mache da so ein Post-it hin, hat bei mir dafür gesorgt, dass mein Kopf irgendwie das Unterbewusstsein schon mal ein bisschen mehr abgespeichert hat. Ich fand es immer faszinierend, damals im Studium Kollegen zu haben, die da irgendwie mit sämtlichen Farben, die dieser, wie heißt dieser, diese Stadler-Box für technische Zeichnungen hergibt, ihre Bücher da bebildert haben. Also das habe ich nie hingekriegt. Was ich jetzt aber mache also ich nutze halt im Grunde jetzt seit Jahren eigentlich nur noch digitale Varianten, dass ich dann auf meinem E-Book-Reader eben Sätze halt markieren kann, wie wir es damals halt mit einem Marker gemacht hätten.
Ja.
Und ich kann mir so Art Post-its oben dran packen. Das finde ich gerade im digitalen Kontext deswegen schöner, weil ich jetzt quasi in meiner digitalen Bibliothek, ja, gibt es, also ich muss mich bekennen, ich nutze da das Kindle-System, aber die anderen können das, soweit ich weiß, auch. Findest du zu den Büchern das, alles, was du markiert hast?
Ja,
das heißt, es gibt da irgendwie so einen Abschnitt, da gehst du dann rein und dann siehst du nur noch die Sätze, die du markiert hast, oder Wörter teilweise nur noch. Mhm. Und dann kannst du da, entweder reicht das als Impuls oder du surfst nochmal auf die Seite in dem Buch. Das nutze ich extrem viel.
Okay. Ja, sehr cool. Ja, ansonsten zum Thema Wissen. Also ich kann auch sagen, mein Beruf, der macht mir echt Spaß und ich bilde mich da gerne weiter. Und wie gesagt, ich informiere mich viel. Aber wie kriegst du vielleicht den Spagat hin, nicht zu viel zu machen und andere Dinge zu vernachlässigen, wie zum Beispiel deine Familie oder so. Ne? Weil es macht ja Spaß, das Ganze. Hm. Ja, wie gehst du damit um?
Die eine Geschichte ist, dass ich versuche, präsent zu sein in der Familie. Das bedeutet, ich habe nicht so einen geregelten Alltag, wie jetzt ein Angestellter hat. Ja, also ich habe nicht 9-to-5. Ich habe ja theoretisch die völlige Freiheit zu arbeiten, wann ich lustig bin. Praktisch definiert natürlich mein Bankkonto ein Stück weit diese Freiheit. Ne? ist schon klar. Aber dadurch versuche ich dann, wenn ich Zeiten habe für die Kinder oder auch für meine Frau, also für die Familie, oder auch für meine Hobbys oder für Freunde, das gilt im Grunde ähnlich, dass ich dann präsent bin. Ich habe mal, als unsere Älteste geboren worden ist, 2007, von einem Coach einen wahnsinnig interessanten Satz gesagt bekommen, es gibt einen feinen Unterschied zwischen Präsenz und Anwesenheit. Ja, du kannst 8 Stunden anwesend sein und auf dem Sofa sitzen und irgendwelchen Schrott im Fernsehen gucken. dann bist du nicht präsent. Aber es reicht manchmal aus, eine Viertelstunde präsent zu sein, und da haben dann alle was von. Also ich habe ein konkretes Beispiel. Gestern Nachmittag kam mein Sohnemann an mit seinem ganzen Lego-Gedön, ja, und wollte unbedingt mit mir da so irgend so ein, der hat so ein Creators-Dinosaurier-Set. So, da kann man drei verschiedene Dinos draus bauen. Ja, und den einen sollten wir zerlegen, wieder alle Steinchen einzeln zerlegen und dann den anderen bauen. Ja, und das war, es ist kein großes Ding. Ja, das ist, weiß ich nicht, was waren 30 Minuten. Aber dann war ich präsent. Ja, ja. Obwohl ich dann, wie jetzt heute Abend zum Beispiel, mit dir ins Büro gehe und einfach mal schnell die Episode aufnehmen, obwohl ich vor 2 Stunden noch im Kino gesessen habe mit den Kindern. Also das ist etwas, was dann mir wichtig ist, dass ich versuche, ein Gleichgewicht zu halten für mich, die mich mit den richtigen Themen dann auch zu beschäftigen. Und da hilft mir zum Beispiel sehr stark, dass ich ein Tagebuch führe.
Mhm.
Ja. Jetzt bin ich natürlich nicht der große Schreiberling und auch nicht der große Blogger. Ich weiß nicht, das habe ich wahrscheinlich den einen oder anderen in der Community auch schon mal erzählt. Also ich kann nicht bloggen. Also ich kann schon technisch gesehen kann ich schon bloggen. Aber ja. Ich weiß nicht, ich habe weniger Probleme damit, regelmäßig eine Podcast-Episode zu veröffentlichen, als irgendwie regelmäßig einen Blog mit Inhalt zu bestücken. Aber Fachbuch schreiben ist wieder was anderes. Weißt du, wenn ich an so einem Stück so irgendwie über 2 Monate so ein Buch schreibe, dann ist kein Thema. Aber dieses Schreiben regelmäßig, so ein Blogartikel, da tue ich mir fürchterlich schwer mit der Motivation. Und deswegen ist mein Tagebuch jetzt auch nicht so ein klassisches Tagebuch, wie man das vielleicht vor Augen hat. Ich habe so eine relativ einfache Vorlage, wo ich einfach reinschreibe, das ist ganz simpel, da kann ich morgens beim Kaffee gehe ich immer hin, sage, okay, was sind die 3 Sachen, wofür bin ich dankbar? Was ist das eine Ding für heute, das alle anderen Dinge einfacher oder überflüssig macht? Das ist für mich die Frage, die mich sehr fokussiert für den Tag, weil das ist das, was ich auf jeden Fall diesen Tag versuche zu erreichen. Und dann die tägliche Bejahung, wir wissen selber aus der Psychologie, wenn du im Positiven etwas wiederholst, regelmäßig formiert sich das darüber. Ja. Das heißt, du kannst dich natürlich selber schlecht reden oder selber gut reden. Beides ist in seiner Wertigkeit neutral, ist natürlich in seiner Auswirkung fatal, wenn du es nicht richtig machst. Ja, das heißt, wir sind es immer gewohnt, gerade im europäischen Kulturkontext sehr negativ zu denken, ja, und dann, wenn man jeden Tag da sitzt und denkt, oh, ich bin eigentlich so ein schlechter Kerl, ja, dann bist du irgendwie gefühlt dann irgendwann es verankert sich im Kopf und das ist der Trick in meinem Tagebuch, dadurch, dass ich jeden Tag eine Bejahung mache, eine positive Bejahung zu mir selber, baue ich da eben halt selber auch bewusst immer wieder das auf, und dieses Ding ist zweigeteilt, also das ist der Abschnitt, den ich morgens mache, ne? Die 3 Punkte, wofür ich dankbar bin, was ist das eine Ding für heute, das alle anderen Dinge einfacher oder überflüssig macht, und die tägliche Bejahung, ich bin, Punkt, 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 und abends mache ich den zweiten Teil dieses DIN A5 Blättchens, da stehen auf 3 tolle Dinge, die mir heute passiert sind. Wie war meine Zeittauschqualität? Die versuche ich in einem Skala von 1 bis 10 zu bewerten. Und was hätte ich heute besser machen können? Und das mache ich jeden Tag. Das heißt, das ist mein Tagebuch, sage ich jetzt mal. Aber da sitze ich im Grunde 5 Minuten, ach, nicht mal dran. Ne? Manchmal mit Stichpunkten, manchmal ein bisschen länger. Und das hilft mir dann, eben diese Fokussierung zu behalten. Um an den richtigen Dingen dran zu bleiben. Und das mag sein, dass es wahrscheinlich auch unterbewusst eine Mitursache ist, warum ich manchmal gewisse Podcasts höre oder manchmal gewisse Bücher lese.
Ja, sowas Ähnliches mache ich auch. Ich habe eine Seite, ähnlich wie du, eine Not-to-Do-Liste, ein paar Erfolge, Dankbarkeit. Ja, und so eine kleine Ideen, Entscheidungsliste. Sowas hört sich auch ziemlich ähnlich an, glaube ich.
Ja. Nee. Aber kann ich, wie gesagt, sehr empfehlen. Auch da habe ich am Anfang skeptisch vorgesessen. Ich kenne Tagebuchschreiben eigentlich nur von meiner jüngeren Schwester aus der Zeit, als wir beide noch Jugendliche waren. Ja, ich fand das immer komisch, dass meine Schwester in so ein komisches, Rosa war es ja dann nicht mehr zu der Zeit. Das darf sie hoffentlich jetzt gerade nicht hören. Also andersfarbiges Buch mit verschlossenem Inhalt. Das habe ich als Jugendlicher nicht gemacht und deswegen war für mich Tagebuch immer weit weg. Aber seit ich das jetzt mache, seit ein paar Jahren, ist es für mich mit diesem Format, was mir Struktur gibt, eigentlich immer eine relativ einfache Sache, und ich merke die Wirkung. Ja. Kann ich sehr empfehlen.
Absolut. Ja, kann ich bestätigen. Ja, die nächste Frage vielleicht. Wann ist genug? Wann kommst du ins Umsetzen machen? Weil man kann natürlich ein Buch nach dem anderen lesen. Ja, wenn man nichts draus macht, hat man nicht viel von, sag ich mal. Ne? Machst du dir ja da ein Limit, weiß ich nicht, jetzt, das wird erstmal umgesetzt, bevor du es ans nächste rangehst. Ja, wie gehst du da vor?
Bei mir ist es so, ich bin von Natur aus im positiven Sinne sehr neugierig. Das heißt, ich interessiere mich natürlich erstmal für die Inhalte, das, was mir da rübergegeben wird. Aber ab einem gewissen Punkt kippt bei mir diese Neugier in diesen, wie soll ich sagen, Reiz, es mal auszuprobieren.
Ja.
Ja, und ich lasse das einfach geschehen. Ich habe da wahrscheinlich irgendwann so eine Antenne für entwickelt oder so, dass ich relativ früh, auch wenn ich noch mittendrin bin in dem Buch, anfange, mir Gedanken zu machen, wie kann ich das denn jetzt wirklich umsetzen und teilweise auch schon in die ersten Umsetzungsschritte geht. Das sind die Bücher, oder bei Podcasts kommt es auch mal vor, aber bei Büchern ist es natürlich sehr intensiv, wenn ich die lese und die gut finde, dass ich dann wirklich in die Umsetzung gehe. Also das war bei mir zum Beispiel damals der Fall beim Personal Kanban. Ich kannte ja Kanban schon vorher, habe ja hier auch im Podcast über Kanban und Personal Kanban schon erzählt und habe dann dieses Personal Kanban Buch gelesen, habe sofort in die Umsetzung, ich habe das Buch noch gar nicht zu Ende gehabt, dann habe ich manchmal so ein bisschen das Problem, dann ziehe ich mich noch selber durch, das Buch zu Ende zu lesen, weil ich merke, oh, das funktioniert ja sogar. Ne? Ich halte das für furchtbar wichtig, weil nicht in die Handlung zu kommen, bleibst du auf diesem theoretisch abstrakten Punkt stehen. Ja, und es gibt sicher Dinge, wo du ganz viele Gründe findest, warum du nicht in Handlung kommst. Da helfen dir dann andere Konzepte, möglicherweise Mastermind-Gruppen, also eine Truppe von Menschen, die sich gegenseitig voranpushen, oder eben halt jemand in Form eines Coaches oder eines Mentors, oder vielleicht auch zu sagen, okay, ich habe das Thema grundsätzlich verstanden, ich will jetzt weiter in die Handlung gehen und besorg mir mal ein Seminar oder ein Online-Workshop dazu oder irgendwas, was mich dann weiter voranbringt, aber was mich auch verpflichtet. Also ich sag mal, dann gegebenenfalls zu sagen, weißt du was, ich nehme auch ein bisschen Geld in die Hand, um bewusst auch mir selber den Druck zu machen, dran zu bleiben. Ja, also ich selbst gebe teilweise richtig viel Geld aus für Weiterbildung, ganz selektiv natürlich, aber wenn ich da manchmal 2.000-3.000 Euro für diese Weiterbildung ausgebe, dann habe ich auch den Ehrgeiz, dass ich diese Investition auch erfüllen will.
Ja, also, das ist natürlich klar. Wenn man dann Geld ausgegeben hat, richtig, dann will man das nicht einfach quasi aus dem Fenster geworfen haben, quasi. Ne?
Also ich bin bei dir. Ganz wichtig, in die Handlung kommen. Ja, es nur zu lesen oder nur zu hören, heißt es noch lange nicht zu können. Und erst wenn du in die Handlung kommst, kannst du selber Erfahrung sammeln. Ja, also ich sag mal, ein Buch über Fahrradfahren lesen ist zwar ganz schön, aber macht schon Sinn, sich mal irgendwann auf so einen Drahtesel draufzusetzen und es dann auch auszuprobieren. Und dann ist die Frage natürlich, wie willst du den nächsten Schritt machen? Du kannst natürlich dann selber so lange auf dem Drahtesel herumexperimentieren, bis du das dann kannst. Das war ja so der Klassiker, als wir Jugendliche oder Kinder waren. Ja, ja. Da hat man sich so lange auf Inlineskates gebrezelt oder auf irgendeinem Skateboard oder irgendeinem Mountainbike oder BMX-Rad oder was auch immer, bis man irgendwann es so weit drauf hatte, dass man dann es konnte. Und dann kam man, und das ist so ähnlich, ist was beim Mastermind, dann kamen andere Kinder oder Jugendlichen, die auch sich irgendwie da so lange auf die Nase gelegt haben, bis es konnten. Und dann hat man sich gegenseitig gezeigt, wie es geht. Das sind Mastermind-Gruppen im Grunde. Ja. Und sich auch gegenseitig so angespornt, so, ey, guck mal, ich kann schon Drop-In mit meinen Skates in der Halfpipe und sowas, oh shit, das will ich jetzt aber auch gönnen. Diese Form des Lernens ist als Erwachsener ein Stück weit verloren gegangen, ist meine Erfahrung. Das liegt einfach aufgrund unserer Konstellation, dass wir sehr viel selektiver werden, was Wissensaufnahme angeht als Erwachsene. Ja, also Kinder zum Beispiel lernen bedingungslos Sprachen. Ja, wann lernen wir eine Fremdsprache? Wahrscheinlich so 3 Wochen, bevor wir in den Urlaub fahren. Ja. Okay. Das ist ja dieses selektive Lernen, das einfach für uns als Erwachsene ganz wichtig ist, um in unserem Alltag mit dieser Informationsflut klarzukommen. Kinder bewerten das nicht. Also es geht so dann ab Pubertät, und wenn das Gehirn anfängt, sich umzubauen auf das Erwachsenenalter, dann setzt das bei denen auch ein. Aber ich sehe das ja jetzt auch, meine Kinder 4, 7 und 10, die lernen bedingungslos. Ja. Und wenn ich denen irgendwas dann zu irgendeinem Thema erzähle, dann mag es sein, dass sie nicht besonders interessiert sind an dem Thema oder motiviert sind an dem Thema, aber sie hinterfragen es nicht, warum sie es eigentlich lernen müssen. Ja. Und da hilft uns als Erwachsener eben halt entweder diese Mastermind-Geschichten weiter, dass ich andere Erwachsene sehe, die sagen, weißt du, oh Mann, wenn der das umgesetzt kriegt, dann bleibe ich mal besser dran, weil sonst sehe ich irgendwie doof aus in meiner Gruppe. Ja, oder die anderen pushen ein, so, ey, komm, jetzt mal, jetzt nicht weiter, wie sagen die Engländer so schön, prokrastinieren, also ne, irgendwie trödeln und gute Gründe finden, warum man es nicht macht, sondern ja, mach jetzt um. Oder eben halt zu sagen, ich investiere zum Beispiel eben halt auch in höherwertige Weiterbildung oder auch Menschen, die mich da an der Stelle voranbringen. Weil ich weiß, dass das Thema mir wichtig ist, ja.
Ja. Hey, schon mal schön, vielen Dank für deine Antworten.
Gerne.
Ja, was haben wir noch? Eine konkrete Sache vielleicht.
Gerne.
Das Thema Soft Skills ist, wie soll ich sagen, nicht so publik, weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ist nicht so präsent, meiner Meinung nach, so in der Welt. Zum Beispiel Projektmanagement. Wenn man sich da ein Buch kauft, da steht da viel über Methoden, Techniken und so weiter, aber über die Soft Skills, also selbst Bücher, wenn man nach Soft Skills googelt, da gibt es nicht so viel. Ne? Nichtsdestotrotz ist das ja ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Ich persönlich, gut, habe jetzt eine Buchempfehlung, dadurch haben wir ein paar Hinweise gekriegt, wo ich sowas herkriege. Andererseits für mich, ich höre jetzt Podcasts für Führungskräfte, da denke ich einfach, was machen die denn den ganzen Tag? Letztendlich sind das fast nur, oder was heißt fast nur, viele Soft Skills, ne? Kommunikation mit den Menschen, und deswegen finde ich das sehr interessant, weil das braucht man ja auch so für sich, man muss dafür ja keine Führungskraft sein, ne? Und deswegen finde ich das da auch sehr interessant. Aber auch einfach mal, um seine Führungskraft vielleicht auch mal ein bisschen besser zu verstehen, finde ich das auch eine tolle Sache. Ja, deswegen vielleicht eine Frage an dich. Wie denkst du, kann man sich Soft Skills aneignen? Hast ein paar Tipps, Techniken?
Ja. Also Soft Skills sind ja im Grunde all die ganzen Sachen, die sich so um die Methoden herum ranken, wo es ums Zwischenmenschliche geht meistens.
Ja,
das heißt, du hast schon eins erwähnt, Kommunikation, ja, Führung von Menschen, auch definitiv ein Soft Skill, ja, Selbstführung auch ein Soft Skill, und dementsprechend ist es so, also bei mir teilt sich das so in, ich sag mal, 2 bis 3 Themenschwerpunkte auf für die Antwort. Das eine ist erstmal, es gibt wahnsinnig viele Soft Skills als Lösungen für ein Problem. Ja, es gibt verschiedene Lösungen für das Thema Kommunikation, es gibt verschiedene Lösungen fürs Thema Führen von Teams, es gibt verschiedene Lösungen fürs Thema Selbstführung und so weiter und so weiter. Alle Soft Skills. Und ich bin da meistens sehr selektiv, was diese Skills angeht, wenn ich das erste Mal mit Lösungsvorschlägen in Kontakt komme. Ich bin von Natur aus so gestrickt, dass ich es von dem Meister lernen will. Ja, also das ist ja auch diese Denke, die zum Beispiel seit Jahrtausenden in der chinesischen Kultur ist. Es gibt den großen Schwertschmiedemeister. Ja, von dem kann ich lernen. Wir kennen das in Europa aus dem Kontext des Handwerks. Es gibt den Handwerksmeister und ich werde Lehrling und irgendwann Geselle und lerne von dem Meister. Sowas haben wir natürlich heute auch, aber die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Aufgrund der Digitalisierung können wir ganz anders von dem Meister lernen. Das heißt, ganz am Anfang steht bei mir zum Thema Soft Skill und eine mögliche Lösung eines Problems in diesem Kontext. Erstmal die Frage, ist die Person, die mir da was erzählt, ein Meister? Und damit verbunden möchte ich einfach den Nachweis haben, dass die ihre eigenen Sachen erfolgreich bei sich selber angewendet und implementiert haben und jetzt eben diese Erfahrung weitergeben. Ja,
ich verstehe, du bist halt ein Ingenieur, du willst Beweise haben.
Ja, es ist, ich weiß nicht, ja, mag sein, dass es vielleicht auch so ist, ja. Es geht mir gar nicht um Beweise, es geht mir einfach darum, Vertrauen. Ja, also die Amerikaner sagen das so schön, eat your own dog food. Ja, ich erlebe gerade in diesem ganzen Soft-Skill-Sektor halt wahnsinnig viele Leute, die da mit wahnsinnig tollen Ideen und Angeboten um die Ecke kommen, wo ich manchmal das Gefühl habe, so, würden die das eigentlich bei sich selber auch einsetzen? Und da komme ich dann oftmals so ein bisschen an so einen skeptischen Punkt, wo ich denke so, glaube ich nicht. Na, da bin ich erstmal sehr selektiv. Das heißt, ich gucke mir Konzepte im Soft Skill erstmal an und versuche für mich herauszufinden, hat das Hand und Fuß? Ja, hat das auch in irgendeiner Weise für mich, kann es mir das Vertrauen geben, wenn ich jetzt schon meine Zeit in diese Soft Skill, Aufbau dieses Soft Skills, Nutzung dieser Lösung, dieses Konzeptes stecke, dass ich wirklich jetzt am Ende des Tages hingehe und etwas lerne, was ein Meister auch schon selber angewendet hat und nicht irgendwie hinterher nach einem Jahr feststelle, so, ja, das war alles nur heiße Luft, die da durch die Gegend gepumpt wird, und glaub mir, im Internet wird viel heiße Luft durch die Gegend gepumpt.
Ja.
Wenn ich mich aber entschieden habe für dieses Soft Skill oder die Methode oder die Lösung, das Konzept, dann kommt quasi der zweite Teil meiner Antwort und dann versuche ich das erstmal selber anzuwenden. Weil ich versuche erstmal herauszukommen, liegt mir das? Ja, ich experimentiere wahnsinnig viel mit neuen Ideen und neuen Methoden und neuen Konzepten. Und ich schmeiße wahrscheinlich, ich habe noch nie mal so eine Statistik geführt, aber ich schmeiße gefühlt, glaube ich, 80% von den Dingen, die ich da ausprobiere, weg. Weil sie einfach nicht zu mir passen, weil sie nicht in meinen Alltag passen, weil ich sie gedanklich nicht so durchdringen kann, dass ich sie für die Anwendung nachvollziehen kann. Also das Gefühl habe, okay, alles klar, da gibt es noch ganz viele spannende Türen, die ich alle noch nicht kenne, wo ganz spannende thematische Räume hinter sind, aber das Grundkonzept war für mich anwendbar. Weißt du, noch auf einem absoluten Lehrling, erstes Lehrjahr-Level. Ja? Aber schon mal zumindest das Gefühl habe, okay, ich kann mit diesem Softskill, ich kann mit diesem Ansatz, den ich da, also Softskill ist ja der übergeordnete Begriff, aber dieser Ansatz zu diesem Thema, kann ich grundsätzlich mal schon mal was anfangen. Und dann kommt quasi der dritte Teil, dann gehe ich hin und versuche, das Thema zu vertiefen. Und dann kommen wir in das Thema Weiterbildung, kommen wir in das Thema Coaching, Mentoring und so weiter, oder auch Barcamps sind eine super Möglichkeit, auch dieses Thema weiter zu vertiefen und sich einfach mit anderen auszutauschen, die gleiche Erfahrung machen. Und zum Beispiel erfahren, okay, der oder die nutzen die Methode so und so und ich habe es jetzt immer entweder anders verstanden oder, ach guck, die haben eine andere Anwendung, als ich es bisher mache, ist ja auch mal interessant, könnte ich auch mal überlegen, um dann Schritt für Schritt da rein zu wachsen. Ja, und dann kommen wir einen ganz, ganz wichtigen Punkt, schon im Grunde bei dem zweiten Teil meiner Antwort, ne, ist das überhaupt geeignet für mich, komme ich schon in die Anwendung und damit in die Praxis. Ich glaube, Soft Skills per se kannst du nur wirklich verinnerlichen, vertiefen und dann quasi zu einer unterbewussten Routine wie Autofahren werden lassen, wenn du es anwendest. Mhm. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges aus meiner Erfahrung. Das dauert einfach, das braucht Zeit. Ja? Führung zu lernen, Kommunikation zu lernen, Remote-Teams zu führen, all diese Sachen, wo es ums Zwischenmenschliche geht, sich da weiterzubilden, das kann teilweise Jahre dauern und da muss man sich einfach bewusst sein, dass ich da dranbleibe. Und deswegen bin ich da ganz vorne so selektiv, was den Invest meiner Zeit in solche Sachen angeht. Wenn ich aber mich entscheide, ziehe ich es durch.
Ja. Hey, sehr interessant, spannend. Ja, hättest du vielleicht noch einen Tipp, paar spezielle Fremdbereiche, wo man sich Software-Skills halt ja für den Ingenieursalltag, sage ich mal, aneignen könnte, so wie ich vorgeschlagen habe, Führung, gibt es vielleicht andere Bereiche, die dir einfallen, ja, die da passen würden?
Also ich sag mal, gerade für Ingenieure gibt es eben zwei große Schwerpunkte, die wir nicht von Hause aus mitgebracht bekommen haben. Das ist eben Kommunikation. Ja, es bedarf nicht dieses Soft Skills, um per se in seiner Berufung exzellent zu sein. Der Soft Skill hilft aber trotzdem sehr stark im Projektkontext. Ne? Was habe ich mit absoluten Top-Experten, ne, zu Themen zu tun gehabt, die Kommunikation irgendwo so, ich sag mal, im jugendlichen Alter stehen geblieben sind vom Soft Skill. Ja, das ist natürlich dann die Herausforderung für die Führungskraft und damit komme ich zum zweiten Thema. Führung haben wir auch nicht gelernt und das ist etwas, gerade im Ingenieurskontext ist das eigentlich auch nie ein Thema. Ja, keiner von uns hat irgendwann mal Führungsthemen gelernt und dementsprechend auch das will gelernt sein. Ich sag mal, gerade wenn man genau so eine nerdige Truppe wie Softwerker, ITler, Ingenieure, ja, so alles so Fachgurus im technischen Kontext führt, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, solche Teams zu führen, weil sie auch eben eine ganz eigene geistige Haltung haben. Ja, und dementsprechend ist gerade, ja, ich sag mal, diese Führung von diesem Typ Mensch, glaube ich, schon durchaus eine ganz besondere Ausführung. Und das Erlernen von Führung, das sind so die beiden wesentlichen Soft Skills, die ich für wichtig halte. Jetzt überlege ich gerade, was wären dann sonst noch so Soft Skills, die mit Sicherheit gibt. Ich gucke gerade mal im Internet, was haben wir denn hier? Ist ja schön, ne? So, wir haben das Internet hier, da kann man ja so schöne Sachen. Genau, also ich meine, man könnte jetzt nicht weiter reingehen zum Beispiel, ne? Also wenn ich in Führung bin, kann ich mir überlegen, was gibt's für dann wiederum weitere Vertiefungsrichtung, ja, Zeitmanagement, ja, Ivan Blatter kann ich absolut empfehlen, ja, Delegationskompetenz, Bernd Gerob, ja, Kritikkompetenz, auch so ein Thema, ja, auch gerade wir technisch geprägten Menschen, ich glaube, das ist aber jetzt nicht von unserer Berufung her ein spezielles Ding, aber Kritikfähigkeit, ja, also bewusst sich zu reflektieren, mit Kritik umzugehen, auch Kritik zu geben, da sind wir wieder beim Thema auch Führung und Kommunikation, dass ich auf eine Art wertschätzende Art und Weise Kritik gebe, aber auch damit umgehen kann, wenn ich auf eine vielleicht auch völlig falsche Art und Weise Kritik zurückbekomme und dann auch mit dieser Kritik umzugehen, zu verstehen, warum kritisiert mich diese Person? Will sie mir weiterhelfen? Ja, oder kritisiert sie mich, zum Beispiel, das kann auch ein weiterer Fall sein, kritisiert sie mich eigentlich deshalb, weil sie gegen meine Argumente keine Gegenargumente mehr hat und dann auf die persönliche Ebene abrutscht. Ja, und da kann ich selber überlegen, wie ich mit Kritik umgehe. Was haben wir noch? Ja, Konfliktkompetenz, Netzwerkfähigkeit, das sind ja auch so Sachen, Empathie in andere Menschen reinzuversetzen. Musst halt gucken, was Themen sind, wo du sagst, okay, da will ich mich weiterentwickeln. Und ich glaube, was da hilfreich ist in diesem ganzen Kontext, gerade bei den sozialen Kompetenzen, dass ich erstmal meine Stärken verbessere. Ja, viele von uns schauen immer so, ja, ich habe da so eine totale Schwäche im Bereich, keine Ahnung, Selbstbewusstsein, was auch immer, ja, ich nehme jetzt mal irgendwas, keine Ahnung. Ja. Jetzt versuche ich das mal erstmal zu verbessern, aber eigentlich ist es viel, viel effektiver, erstmal seine Stärken weiter auszubauen. Ja, es ist bei mir genauso. Ich habe auch meine Schwächen und ich sage immer, ich habe das Wissen nicht mit Löffeln gefressen. Ja, das heißt, es gibt ganz viele Themengebiete, wo ich vielleicht möglicherweise, und das ist ja das Schöne an dem Format, was wir hier auch gerade machen, im Mentoring, wo ich sage, weiß ich gar nicht, müsste ich vielleicht im Zweifel mal recherchieren. Erstmal zu versuchen, seine Stärken weiter auszubauen, weil das hilft mir, da viel mehr Routine noch zu bekommen, dann werde ich da noch schneller, effektiver, weil das meine Stärken sind, weil das Dinge sind, die mir liegen und dann kann ich mal hingehen und sagen so, okay, was sind denn vielleicht so Schwächen, wo es hilft, sie auf ein Mindestmaß mal anzuheben, ja, ausreichend ist gut genug, ja, ich muss da nie Profi werden, aber ne, wenn ich ausreichend gut genug im Bereich mit Moderationskompetenz beispielsweise bin, reicht das möglicherweise aus für meinen beruflichen Alltag. Wird immer eine Schwäche sein. Ja, ich werde nie der Star-Moderator eines Workshops werden. Ja, aber ne, mal so eine kleine Runde zu moderieren oder mal so ein Meeting-Moderation zu übernehmen, das kriege ich schon irgendwie hin, dass es auch halbwegs vernünftig läuft, reicht. Ausreichend ist da, glaube ich, gut genug.
Ja, sehr gut. Hört sich so an, da bin ich nicht ganz auf dem falschen Weg. Beruhigt mich schon mal. Vielen Dank.
Ja, schön. Ja, super gerne.
Ja, das wäre es, glaube ich, auch schon, oder was heißt schon, jetzt mal von meiner Seite. Das sind viele neue Infos, die ich erstmal wieder verarbeiten werde und kann. Ich bedanke mich sehr ganz herzlich für deine Zeit, dass du mir hier die Fragen beantwortest und Dankeschön.
Ja, und von meiner Seite, es war meine Freude, es war meine Ehre, Thomas, dass du heute hier warst und einfach mal dieses offene Format
hier von dem Mentoring Call genutzt hast. Und vielleicht konnten wir auch den einen oder anderen Hörern damit weiterhelfen, weil, wie gesagt, ich glaube, du bist nicht der Einzige mit diesen Fragen und das ist einfach eine Möglichkeit, da auch für die Community nochmal das einen oder anderen Input zu geben. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch den Mut. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, hier einfach mit dabei zu sein und einfach mal gemeinsam drüber zu quatschen. Dankeschön.
Cool, danke.
Soweit der Mentoring Call mit Thomas. Ich mache diese einzelnen Mentoring Calls sehr regelmäßig, sowohl 1:1 für Entscheider im Projektmanagement, wie aber auch für ganze Teams. Und wenn dir dieses Format gefällt und du Ideen oder Fragen hast, dann sprich mich gerne an. Wir können dann schauen, wie ich dir oder deinem Team mit so einem Mentoring Call weiterhelfen kann. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.